dann sind wir richtige Christen. Es scheint manchmal, dass die Öffentlichkeit genau diesen Eindruck von uns hat. Es gibt nicht wenige Menschen, die dieses Verhalten als Anspruch an uns Christen stellen. Oder auch selber. Wenn ich Christ werde, dann darf ich dies nicht mehr tun, dann darf ich das nicht mehr tun. Wenn ich Christ werde, dann darf ich keinen Spaß mehr haben, dann muss ich zum Lachen in den Keller. Das sind Gedanken, die Menschen zum Teil haben, und das ist das, was mich traurig macht. Es gibt nicht wenig Christen, die genauso denken. Ich darf dann nicht mehr lauthals lachen. Ich muss zum Lachen in den Keller, um es überspitzt zu sagen. Diese Denker sind auf dem Holzweg. Denn sie sind dabei, das Gesetz, von dem Jesus uns befreit hat, sich einfach in einer anderen Form mit neuen Worten wieder aufzuerlegen, sich die Freiheit zu nehmen. Christsein ist mehr als ein anderer Lebensstil oder ein bestimmtes Verhalten. Christsein ist ein Leben unter völlig neuen Vorzeichen, unter völlig neuen veränderten Bedingungen, unter einem neuen Herrn und in einem neuen geistlichen Zustand. Wir dürfen nicht vergessen, dass Sünde nicht einfach ein Fehlverhalten ist, wie die Tafel Schokolade, die ich gestern Abend zu viel gegessen habe. Sünde ist vom Wort her eine Zielverfehlung. Etwas, das unser Leben völlig aus der Bahn wirft und uns vom Ziel, von Gottes Herrlichkeit weghält, fernhält. Das ist Sünde. Es ist eine Macht, unter der wir Menschen gefangen sind. Es ist schlicht und ergreifend die Beschreibung der Trennung von Gott. Und aus diesem Hintergrund beschreibt uns Paulus in den Kapiteln 6 bis 8 des Römerbriefes viele wichtige christliche Wahrheiten, die unser Christsein, unser Leben kennzeichnen und bezeichnen. Und dann erst in den nächsten Kapiteln, ab Kapitel 12, beschreibt er dann konkrete Verhaltensweisen, was das dann für unser Leben für Auswirkungen hat, wenn wir ein Leben im Heiligen Geist leben. Wir dürfen für uns erstmal in Anspruch nehmen, dass die geistlichen Wahrheiten eine Realität sind. Sie sind real geworden, weil Gott gnädig ist, weil Gott uns verändert hat und weil er uns immer mehr verändern will in sein Ebenbild. Immer mehr. Geistliche Wahrheiten sind real, auch wenn es manchmal völlig entgegen unserer Erfahrung ist, wenn es entgegen unserer Empfindung ist. Zu diesen realen Tatsachen gehört, dass unser alter, von der Sünde beherrschter und dem Zorn Gottes ausgesetzter Mensch mit Jesus gestorben ist und mit ihm begraben wurde. Unser Leib ist tot und er muss nicht jeden Morgen aufs Neue von uns getötet werden. Weil nun der alte Mensch oder der alte Adam, wie man es auch sagt, der ohne Christus lebte, in uns tot ist, hat die Sünde die Macht über uns verloren. Die Sünde hat jeden Anspruch auf dich und auf mich verloren. Halleluja! Aber sind wir uns dessen bewusst? Die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf dein oder mein Leben, und das Gleiche gilt auch für das Gesetz mit all seinen Forderungen, die damals aufgestellt wurden. Als Christen sind wir für das Gesetz tot. Es kann keine Forderung mehr stellen, die wir aufs Düpfli genau beachten müssten, um vor Gott bestehen zu können. Wir bestehen vor Gott, weil Jesus das Gesetz vollbracht hat. Das ist Tatsache. Das ist eine Wirklichkeit, aus der wir leben dürfen. Und das ist eine Wirklichkeit in dem Moment, wenn ich oder wenn du erkennst, Jesus Christus ist mein Herr. Er ist für dich und mich gestorben. Dann dürfen wir das für uns in Anspruch nehmen. Paulus beschreibt das nicht einfach so, wie er das intellektuell vermag, sondern es ist ihm ein Anliegen, dass wir diesen Worten Glauben schenken. Deshalb sagt er zum Beispiel in Römer 6, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das bist du schon. Das musst du nicht erst noch. Oder anders ausgedrückt, wir dürfen sehen, wir dürfen anerkennen, was bei Gott wahr ist, was bei ihm Tatsache ist. Und auch wenn es gegen meine täglichen Erfahrungen ist, gegen mein persönliches Empfinden ist, so ist diese Realität, die neue Realität bei Jesus, wahr. Der Teufel macht nichts lieber, als uns immer wieder Zweifel ins Leben einzusehen. Zweifel über die unumstößlichen Tatsachen, die wahr sind. Er sagt zum Beispiel, jetzt lueg dich doch eine Schau. Hast schon wieder versagt. Du gefällst Gott nicht. Nein, mit so einem Typen wie dir, der immer wieder hergekriegt, wird er nichts zu tun haben. Wir sind keine Heiligen. Und unser Versagen immer wieder, ich möchte fast behaupten, unser tägliches Versagen, macht uns das bewusst. Jetzt kann uns der Teufel einreden, dass dieses Versagen uns zeigt, dass der alte Mensch da ist, dass der alte Mensch überhaupt nicht tot sein kann. Und mit diesen Lügen verunsichert er uns. Und mit diesen Lügen kann er uns manchmal auch richtig gehend frustrieren. Und er entzieht uns auf diese Art und Weise immer mehr das Vertrauen in Jesus. Er entzieht uns die Gewissheit, dass Jesus uns ein neues Leben geschenkt hat. Und stattdessen lenkt er unsere Augen auf unsere Erfahrungen und damit auch auf unser Versagen. Und dann versagen wir von Neuem, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Teufelskreis. Der Tübinger Theologe Hans-Joachim Eckstein hat einmal gesagt, der Glaube macht Erfahrungen, aber der Glaube gründet nicht auf Erfahrungen. Der Glaube macht Erfahrungen, wir erleben etwas mit Jesus, aber er gründet nicht auf unseren Erfahrungen, sondern er gründet auf der Zusage Gottes. Unser Vertrauen in Jesus wird gefestigt, wenn wir auf die Tatsachen schauen, die Gott uns geschenkt hat, und nicht auf die manchmal frustrierenden Erfahrungen, die wir machen, dass wir uns von denen nicht verunsichern lassen. Und Paulus will uns genau das vor Augen führen und er lädt uns ein, diese Tatsachen im Vertrauen immer wieder zu ergreifen und anzunehmen und in unserem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Da ist zum Beispiel das Erste, wir sind frei. Frei von jeglicher Verurteilung. Paulus fängt den Abschnitt an mit einer Art Jubelruf. So gibt es nun keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Halleluja! Keine Verurteilung mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus innerlich gejubelt, vielleicht sogar getanzt hat, ganz real, als ihm das bewusst geworden ist und als er das aufgeschrieben hat. Als Menschen, die wir an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben, brauchen wir keine Angst mehr vor dem Gericht Gottes zu haben. Es kann uns nichts mehr anhaben. Wir müssen uns nicht mehr mit der Frage beschäftigen, lenkt das, was ich da jetzt geleistet habe? Kann ich mit dem, was ich da geschaffen habe, vor Gott bestehen? Vergiss die Frage. Muss dich nicht mehr beschäftigen. Je nachdem, welcher Religion Menschen angehören, werden die Fragen anders gestellt, aber sie gehen alle in die gleiche Richtung. Längs? Reicht es aus, was ich als Mensch geleistet habe? Und das ist eine Frage, die ein Herz sehr unruhig und friedlos macht. Wir kennen vielleicht den Satz, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, o Gott, in dir. Könnte von David aus den Psalmen kommen. Ist es aber nicht. Der alte Kirchenvater Augustinus hat diesen Satz geschrieben und er lautet als Ganzes: Du hast uns zu dir hin erschaffen, o Herr. Du hast uns zu dir hin erschaffen, o Herr. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, o Gott, in dir. Weil wir von Gott geschaffen sind, können wir erst wirklich Ruhe finden, wenn wir wieder bei ihm zu Hause angekommen sind. Wir kennen den Ort. Wir als Menschen, die wir mit Jesus unterwegs sind, kennen den Ort, wo unser Herz Ruhe finden kann, wo es auftanken kann, wo es Frieden finden kann. Andere kennen diesen Ort noch nicht. Wer Jesus sein Vertrauen schenkt, wer an ihn glaubt, der kann die Frage loslassen, auf der Seite lassen. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, finden über so viele Fragen Frieden. Denn es gibt diese Verurteilung nicht mehr. Sie spielt keine Rolle mehr. Hat den Einfluss und die Macht verloren. Paulus begründet diese Tatsache, indem er sagt, denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich möchte versuchen, das an einem vielleicht etwas hinkenden Vergleich zu erklären. Wer von euch hat nicht schon mal den Wunsch gehabt, fliegen zu können? Wenn man im Stau steht und es geht nicht vorwärts, einfach hoch und nach Hause und weiterfliegen. Oder wenn man irgendwie, man muss an zwei Orten gleichzeitig sein und man mit dem Fahren braucht das jetzt. Wenn ich jetzt jemanden von euch auffordern würde, da hinten auf die Fensterbank zu stellen, und ich würde ihm 2 Stunden lang erklären, du musst deine Arme so schlagen und schnell genug und dann kannst du fliegen und du musst mit dem richtigen Sprung abspringen, das kann ich machen. Und da kann mir jemand zuhören. Aber wenn diese Person dann springt, landet sie ziemlich heftig auf dem Boden der Tatsachen. Dann gibt es ein böses Erwachen. Alles Schlagen mit den Armen oder Abstoßen vom Fenstersims hätte nur eine einzige Folge. Man folgt dem Gesetz der Schwerkraft. Durch die Erdanziehung fallen wir auf die Nase, anstatt zu fliegen. Wir Menschen sind auch nicht für das Fliegen konstruiert. Wir sind anatomisch unfähig dazu. Wir können die Erdanziehungskraft mit unserem Körper nicht überwinden, egal wie fest wir uns anstrengen. Anders sieht das aus, wenn wir ins Flugzeug steigen. Damit geht das wiederum problemlos. Wir können einsteigen, von A nach B fliegen. Das Flugzeug nutzt dabei die Gesetze der Aerodynamik, vom Griechischen Aero, Luft, Dynamis, Kraft. Man kann Erdanziehung überwinden. Mit dem Flugzeug. Als Menschen an sich können wir das Gesetz nicht überwinden. Aber als Menschen mit Jesus haben wir das Gesetz überwunden. Wir waren gefangen, wir mussten sündigen, auch wenn wir es nicht wollten. Wir waren dem Gericht Gottes und der ewigen Verdammnis ausgesetzt. Gutes Benehmen oder Kirchenzugehörigkeit oder viel Engagement ändern nichts an diesem Zustand. Das lässt sich mit dem Schlagen der Arme vergleichen, was ich vorhin sagte. Erst mit Jesus der absolut gut, heilig ist. Er hat es möglich gemacht, dass wir diesem Gesetz der Sünde entkommen können. Wir können nicht fliegen, weil uns die anatomischen Voraussetzungen fehlen, und das Gesetz Gottes konnte bei uns viel ausrichten, weil wir getrennt waren von Gott und in der Sünde gefangen waren und so nicht imstande waren, uns auch nur annähernd daran zu halten. Was das Gesetz uns gekostet hat, verlangt hat, das hat Jesus für uns vollbracht. Jesus hat alles erfüllt. Und in unserer Ausweglosigkeit, dass wir das Gesetz überhaupt nicht erfüllen können, wirft er uns den Rettungsring zu, den wir einfach nur ergreifen müssen. Er war nie der Macht der Sünde ausgesetzt und er ist immer ohne Sünde geblieben. An unserer Stelle hat er das Urteil auf sich genommen und hat mit seinem Leben am Kreuz für uns bezahlt. Und damit können wir, die wir Jesus vertrauen, die wir ihn als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, nicht mehr verurteilt werden. Jesus sagt in Johannes 5, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Hat das ewige Leben, bekommt es nicht erst. Es ist eine Tatsache, die hier und heute jetzt schon gilt. Und das Geschenk ist eine Tatsache. Wir Christen leben unter einer neuen Gesetzmäßigkeit mit einem neuen Herrn. Und damit ist dann verbunden, dass wir Christen erfüllt sind und geleitet werden vom Heiligen Geist. Mit dem vertrauensvollen Ergreifen von diesem Geschenk, von diesem Rettungsring, dem, was Jesus getan hat, tritt Gott ganz persönlich mit seinem Heiligen Geist in unser Leben ein. Er will Raum nehmen in unserem Leben, in unserem Herzen. Er will ganz persönliche Erfahrungen mit uns machen. Und dort, wo früher die Sünde gewohnt hat, da wohnt jetzt der Heilige Geist. Da wohnt jetzt Gott. Wir sind, so sagt es Paulus im 1. Korinther 6, zu einem Tempel des Heiligen Geistes geworden. Damit gehören wir nicht mehr uns, sondern wir gehören Gott. Aber ist es so, dass Gott uns durch und durch hundertprozentig völlig in unserem Leben durchdringt? Ich glaube manchmal, dass es auf diese Frage ein Ja und ein Nein gibt, gleichzeitig. Ja, Gottes Geist durchdringt unser ganzes Leben und er ist wirksamer und mächtiger als jede Sünde, jede andere Kraft. Er überwindet sie. Er wohnt in uns und wir müssen ihn nicht jeden Tag neu einladen. Gottes Geist ist da. Auf der anderen Seite zwingt Gottes Geist unseren Willen nicht, so wie es die Sünde tut. Die Sünde zwingt uns zum Sündigen, ob wir wollen oder nicht. Gottes Geist lädt uns ein. Er lässt uns freiwillig entscheiden, ob wir ihm folgen wollen oder nicht, ob wir Gott dienen wollen oder nicht. Durch den Heiligen Geist lebt Gott in uns und wir dürfen uns in unserem Leben von ihm führen und leiten lassen. Durch den Heiligen Geist kommt Gott uns ganz, ganz nah. Denn er will uns, er will dir und mir ganz nah sein. Er will mit uns und in uns wohnen. Und er will mit uns zusammen sein, weil er uns liebt, weil wir ihm so unendlich wertvoll sind. Der Heilige Geist hat eine große, tiefe Sehnsucht. Er möchte Jesus groß machen. Er möchte den Herrn groß machen, das, was er getan, das, was er vollbracht hat. Sein ganzes Trachten ist darauf gerichtet, Gott in Jesus die Ehre zu geben. Und da möchte er dich und mich in unserem Alltag mit hineinnehmen. Er will uns helfen, im Sinne Gottes zu leben. Der Heilige Geist macht uns schmackhaft, ehrlich zu bleiben. Möchte es lieb machen, Gott nach seinem Willen zu fragen, nach dem Weg für unser Leben zu fragen. Auch wenn es Nachteile haben kann, menschlich gesehen. Und da möchte er uns in unserem mit hineinnehmen. Er will uns helfen, in seinem Sinne zu sein, leben. Er will uns dazu bringen, dass wir nach einem Streit und erfahrener Verletzungen das nicht einfach stehen lassen und auseinandergehen und die Wege uns sich nach Möglichkeit nie wieder kreuzen. Er möchte uns dazu bringen, dass wir wieder zueinander finden, dass wir für echte Versöhnung leben und erleben, dass wir Verletzungen heilen lassen. Er will uns helfen, wenn uns an meinem Nachbarn, an meinem Mitchristen etwas stört. Er will uns helfen, dass wir uns da nicht drüber aufregen und drüber streiten. Er will uns helfen, dass wir miteinander reden und dass wir als Menschen miteinander einen Weg finden, da umzugehen. Er will uns daran erinnern, dass wir aus der Vergebung Gottes leben und dass wir diese Vergebung auch an anderen Menschen ausleben dürfen. Und ich erinnere mich da auch gerne an das Gleichnis von dem sogenannten Schalksknecht, wo im Matthäusevangelium beschrieben ist, wo jemand eine unsagbar große Schuldensumme von seinem König vergeben bekommen hat. Und dann trifft er seinen Mitschuldner, der ihm nur einen Bruchteil dessen schuldet, was ihm gerade erlassen wurde, und den lässt er in den Schuldturm werfen. Gott hat uns so unendlich viel vergeben. Und da ist das, was mir vielleicht der Matthias angetan hat, nur ein Bruchteil dessen. Ich weiß, du hast mir nichts angetan, aber einfach als Beispiel. Egal, was dir jemand angetan hat und wenn du noch so einen Groll darüber hegst, es ist immer nur ein Bruchteil dessen, was Gott dir schon längstens vergeben hat. Das ist das, was uns der Heilige Geist auch sagen möchte. Er will uns daran erinnern, dass wir aus der Vergebung Gottes leben und diese Vergebung an anderen auch ausleben dürfen und sollen. Wir gehören zu seiner Familie. Der Heilige Geist motiviert uns, unsere Gaben in der Gemeinde in seinem Reich einzusetzen. Und er öffnet uns die Augen füreinander. Einander zu sehen, füreinander helfend da zu sein. Er macht uns bereit, auch als Geschwister in der Gemeinde, vielleicht mal miteinander zu weinen, wenn es dran ist. Füreinander zu beten. Miteinander einzustehen. Wenn wir uns in die Nähe von Jesus begeben, wenn wir in seiner Nähe bleiben, auf ihn hören, dann wird dieses Trachten des Heiligen Geistes, wie Paulus es nennt, real, sichtbar in unserem Leben. Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Güte und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes, die Paulus in Galater 5, 22 aufgezählt hat. Und die wachsen aus unserer Nähe zu ihm. Die wachsen auf unser Hören auf den Heiligen Geist. Und werden so sichtbar. Wir werden erfüllt und geleitet vom Heiligen Geist. Eine letzte kurze Tatsache, die uns Christen kennzeichnet, ist, dass wir am Ende auferweckt werden zu einem neuen Leben. Römer 18 und 11 lauten, wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Leib wegen eurer Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch als seine Kinder angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch? So wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, auch euren sterblichen Leib durch seinen Geist wieder lebendig machen. Er wohnt ja in euch. Als Christen sind wir von der Macht der Sünde befreit worden. Ich sagte es, das ist eine Tatsache. Aber für unseren Leib ist die ursprüngliche Folge davon, der Tod, noch nicht aufgehoben. Unser Leib trägt immer noch die Folgen der Trennung. Wir werden krank, wir werden älter, wir haben vielleicht Beschwerden, je älter wir werden. Wir brechen uns manchmal die Knochen und eines Tages werden wir sterben. Und manchmal ist unser Körper sogar auch ein Hindernis für unser geistliches Leben. Wenn wir müde sind, also mir geht es so, ich spreche jetzt mal von mir. Wenn ich müde bin, dann fehlt mir Kraft. Wenn ich müde bin, dann fehlt mir auch die Kraft, mich bewusst hinzusetzen und Gottes Nähe zu suchen. Wenn ich seine Nähe nicht suche, wenn ich schwach bin, dann bin ich anfällig, anfällig für Sünde. Und wenn ich dann auch noch Sünde tue, dann zieht mich das nochmal wieder weiter weg von ihm. Auch das wieder ein Teufelskreislauf. Weil der Heilige Geist in mir, in uns lebt, der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der uns immer wieder mahnt und ruft und zieht ans Vaterherz, dürfen wir immer wieder neue Kraft schöpfen. Dürfen wir Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die zugleich aber auch eine Gewissheit ist, weil Gott höchstpersönlich uns diese Zusage gibt. Trost darf uns das sein. In all den Stürmen, denen wir im Leben stehen. Gerade in den letzten 2 Jahren haben viele Menschen Angehörige verloren. Trauer. Da darf uns die Gewissheit, dass Gottes Geist in uns ist und mit uns ist, darf uns Kraft geben. Wir dürfen uns daran festhalten. Gott hat uns reich beschenkt und es gehört zu den geistlichen Tatsachen, dass wir als Christen keine Verurteilung mehr fürchten müssen, weil Jesus diese schon längstens am Kreuz auf sich genommen hat. Dadurch hat er uns vom Gesetz der Sünde und auch vom Tod erlöst. Wir stehen unter einer neuen Herrschaft Gottes und wir sind erfüllt mit Gottes Heiligen Geist, der darauf aus ist, Jesus groß zu machen, Gott die Ehre zu geben durch dein und mein Leben. Geben wir dem Heiligen Geist Raum. Wir sind aufgefordert, ihm Platz zu machen, ihn wirken zu lassen, auch wenn es manchmal gegen unsere Logik steht. Der Heilige Geist wohnt in uns und er nimmt uns in dieses Vorhaben, Gott groß zu machen, mit hinein. Er zwingt uns nicht. Aber durch den Heiligen Geist können wir Gottes Willen erkennen. Und der Heilige Geist ist es, der uns hilft, diesen Willen dann auch zu tun und umzusetzen und so Gott zu ehren. Durch ihn wird unser sterblicher Leib zu einem neuen Leib auferweckt, so wie das bei Jesus damals auch schon geschehen ist. Das ist uns echter Trost und das darf uns echte Hoffnung sein. Wir wollen beten. Lieber Heiland Jesus Christus, du hast alles vollbracht für uns, für mich. Und wir danken dir, dass wir durch den Heiligen Geist diese Gewissheit in uns haben dürfen, dass du uns den Weg freigemacht hast. Wir bitten dich, dass wir deinem Geist, den du uns geschickt hast, als Tröster, als Beistand, als Helfer, hilf uns, dass wir dir und dem Heiligen Geist Raum geben, dass dein Geist zu unserem Geist reden kann. Danke, dass wir mit dir zusammen das Leben gestalten dürfen. Amen. Als ich den Ablauf gesehen habe, habe ich im Liedblock nach der Predigt